ARD. Eine Pille zur sicheren Empfängnisverhütung. Diese Idee hatten bereits in den 1920er Jahren die Krankenschwester Margaret Sanger und die Biologin Catherine McCormick. Knapp 40 Jahre sollten noch vergehen, bis es US-amerikanischen Forschern gelang, das weltweit erste hormonell wirksame Verhütungsmittel zu entwickeln. Am 18. August 1960 wurde die Antibabypille in den USA zugelassen. Ein Jahr später auch in Deutschland, damals als große Befreiung gefeiert. Jahrzehnte sind seither vergangen, aber das Angebot an Verhütungsmitteln hat sich kaum weiterentwickelt. Eine Pille für den Mann beispielsweise ist noch nicht auf dem Markt. Warum ist das so? Wir können Organe transplantieren, Krebserkrankungen in den Griff kriegen und Frühestgeborene retten. Aber bei den Verhütungsmitteln bleibt anscheinend alles beim Alten. Oder doch nicht? Um Antworten auf diese Fragen geht es hier. Mein Name ist Daniela Remus.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Sex zu haben und trotzdem nicht schwanger zu werden, ein Thema, das die Menschen seit Tausenden von Jahren umtreibt. Bei meiner Recherche lese ich, dass Granatapfelextrakt, Krokodilkot oder Zedernöl in der Antike als heißer Tipp galten, um Schwangerschaften zu verhindern. Ein weiterer Ratschlag zur Empfängnisverhütung, vor allem im Mittelalter, das Ejakulat herauszuniesen, während Männer Fischblasen, Tierdärme oder selbstgenähte Leinensäcke als Kondom genutzt haben. Zuverlässig war keine dieser Methoden. Erst im 20. Jahrhundert hat sich das grundlegend geändert. Mit Latexkondomen und der Antibabypille. Heute aber sind immer weniger Menschen mit diesem Angebot zufrieden. Die Anzahl der Frauen, die die Pille nutzen, geht seit Jahren deutlich zurück.
Wir haben eine Petition gestartet dafür, dass Verhütung für alle Menschen besser wird und dass Verhütung kostenlos wird.
Die Politikwissenschaftlerin Jana Pfenning hat nach dem Studium im Europäischen Parlament gearbeitet. Ihr fiel dabei auf, dass es in den privaten Gesprächen große Einigkeit gab, wenn es um das Thema Verhütungsmittel ging.
Und das ist mir wirklich so hängen geblieben, weil ich dachte mir, wie kann es eigentlich sein, wenn die Anhängerinnen und Anhänger von allen demokratischen Parteien ein Problem mit dem Status quo haben, aber sich irgendwie seit 60 Jahren in dem Bereich überhaupt nichts getan hat.
Jana Pfenning recherchierte und stellte fest, dass jahrzehntelang weder in Deutschland noch in anderen Ländern nennenswerte Summen in die Verhütungsmittelforschung geflossen sind. Das müsse sich ändern, findet sie. Verhütung solle für alle Geschlechter besser und gerechter werden. Deshalb hat sie 2021 mit einer Freundin den gemeinnützigen Verein Better Birth Control gegründet.
Durch diese breite Unterstützung haben wir es tatsächlich auch geschafft, dass im Koalitionsvertrag der letzten Ampelregierung drei Sätze zu besserer Verhütung standen. Zwei Sätze, die sich darauf bezogen haben, dass Verhütung zumindest in Teilen kostenlos werden soll. Und ein Satz, der sagte, es soll mehr geforscht werden an neuen Verhütungsmitteln für alle Geschlechter.
2023 bewilligte der Haushaltsausschuss rund 12 Millionen Euro, um die Forschung zu innovativen Verhütungsmitteln zu fördern. Jetzt soll das Geld unter der neuen Regierung aus CDU, CSU und SPD ausgegeben werden. Im Januar 2025 hat das Bundesforschungsministerium die Richtlinie zur Förderung der Verhütungsmittelforschung für alle Geschlechter veröffentlicht und dazu aufgerufen, sich mit wissenschaftlichen Projekten um die Förderung zu bewerben. In der Ausschreibung heißt es, Zitat, insgesamt decken die bisher verfügbaren Verhütungsmethoden den Bedarf von gebär- und zeugungsfähigen Personen nicht ausreichend ab. Für eine gleichberechtigte Verhütung aller Geschlechter fehlen Verhütungsmitteloptionen, die weniger Nebenwirkungen aufweisen und den Bedürfnissen aller Geschlechter während ihrer gesamten reproduktiven Lebensphase entsprechen. Die Bewerbungsphase ist seit März 2025 abgeschlossen. Welche Forschungsgruppen unterstützt werden, wird in den nächsten Monaten bekannt gegeben.
Hallo! Ja, ja.
Es geht um Verhütungsforschung und so weiter. Ich glaube, wir wollten auch mal was sehen, was wir hier irgendwie unter dem Mikroskop haben. Wir sterben lassen, aber irgendwie uns.
Am Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie der Universitätsklinik Münster treffe ich Professor Timo Strünker in seinem Labor zwischen Zentrifugen, Kühlschränken und sterilen Absaughauben. Der Molekularbiologe gehört zu den Wissenschaftlern, die sich mit einem interdisziplinären Team beim Bundesforschungsministerium auf die Ausschreibung beworben haben. Denn Timo Strünker verfolgt schon seit Jahren das Ziel, Spermien unfruchtbar zu machen. Voraussetzung dafür ist es zu verstehen, wie die Spermien bis ins kleinste Detail funktionieren. Und dafür braucht es lebendige Spermien.
Wir haben jetzt wirklich nur freiwillige Samenspender, die uns halt irgendwie jeden Tag Proben irgendwie zur Verfügung stellen. Davon kriegen die, also hier im Haus ist auch die Blutspende. Da kriegt man nur ein Frühstück. Bei uns kriegt man 30 Euro und tut auch nicht weh. Ja? So ein bisschen. Deshalb haben wir immer ganz guten Zulauf, ja, was Spender angeht.
Täglich kommen Studenten vorbei und bringen ihre Samenspenden. Denn ohne frische, lebendige Spermien geht hier gar nichts.
Können Sie vom Prinzip hier einmal reingucken? Da sehen Sie jetzt sozusagen menschliche Spermien, die aufbereitet worden müsste eigentlich jetzt. Jetzt muss ich ruhig hin, sonst kann man schlecht sehen.
Und tatsächlich, beim Blick durch das Mikroskop sind sie gut zu erkennen. Spermien in ihrer typischen Form, mini-klein, die sich schnell hin und her bewegen. Theresa, eine Doktorandin aus dem Team, testet an diesem Morgen, wie sie auf einen bestimmten Wirkstoff reagieren.
Da hier sind jetzt Wirkstoffe drin, zum Beispiel. Die wir dann jetzt, also im Moment sind die sehr hochkonzentriert, die werden in relativ geringen Konzentrationen dann tatsächlich einfach in ein sehr kleines Gefäß, das Spermien hält, hinzugefügt. Und dann können wir messen, wie der Kanal oder das Protein reagiert.
Wie der Kanal reagiert, damit ist der sogenannte Catspur-Kanal gemeint. Der steht im Zentrum der Forschung von Timo Strünker und seinem Team. Spermien haben mehrere Ionenkanäle, wie Poren in der Zellwand. Diese Ionenkanäle ermöglichen es den Samenzellen, sich fortzubewegen. Sie geben den Spermien nämlich den Schwung, den sie brauchen, um im weiblichen Körper bis zur Eizelle voranzukommen. Einer davon ist der Catspur-Kanal. Er regelt den Kalziumhaushalt der Samenzelle.
Bei den Mäusen wussten wir ja schon lange, wenn man den Kanal ausschaltet, ist die Maus unfruchtbar, die männliche Maus. Beim Menschen war das immer so ein bisschen unklar, welche Rolle dieser Kanal da spielt. Und da haben wir uns dann auch nochmal, sagen wir so 10 Jahre mit beschäftigt, herauszubekommen, wie die Rolle von diesem Kanal eben bei der männlichen Unfruchtbarkeit ist. Und da konnten wir halt eben auch vor kurzem zeigen, ja, das ist eigentlich genauso wie bei der Maus, wenn beim Mann dieser Catspur-Kanal nicht richtig funktioniert, dann ist der Mann halt eben auch unfruchtbar.
2024 konnte Timo Strünker diese Erkenntnisse zum Catspur-Kanal veröffentlichen. Fest steht deshalb, der Catspur-Kanal ist beim Menschen nicht nur für die Fortbewegung im weiblichen Körper zuständig, sondern auch dafür, das Hormon Progesteron, das die Eizelle quasi als Lockstoff für die Samenzellen verströmt, wahrzunehmen und so den richtigen Weg zur Eizelle zu finden.
Denn dieses Progesteron lockt die Spermien nicht nur an, das sorgt in der unmittelbaren Umgebung der Eizelle auch dafür, dass die Spermien praktisch den Turbo anschmeißen. Also auf dem letzten Mikrometer schalten die nochmal den Turbo ein. Und das brauchen die, um sich am Ende durch die Eihülle zu bohren. Und dafür brauchen die halt eben auch diesen Catspur-Kanal.
Klar ist also, der Catspur-Kanal ist elementar für die Zeugungsfähigkeit des Mannes oder wissenschaftlich gesprochen für die Fertilität. Funktioniert dieser Kanal nicht, ist er verstopft oder nicht richtig ausgebildet, dann klappt es mit der Befruchtung auf keinen Fall, auch wenn der Rest der Samenzelle kerngesund ist. Für das Forschungsteam in Münster eine wegweisende Erkenntnis.
Wenn dieser Kanal so wichtig ist für die Fruchtbarkeit des Mannes, dann kann man den natürlich auch nehmen als Ansatzpunkt für neue Verhütungsmittel, mit dem man halt eben die Spermien davon abhalten kann, die Eizelle zu befruchten.
Und genau das ist jetzt der Plan. Hier am Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie der Universitätsklinik in Münster wollen sie einen Wirkstoff finden, der den Catspur-Kanal funktionsuntüchtig macht. In der Theorie klingt das einfach, in der Praxis ist es das nicht.
Wir kennen auch schon ganz viele Wirkstoffe, die diesen Catspur-Kanal ausschalten. Und die kann man auch gut einsetzen für die Forschung. Die taugen aber als Verhütungsmittel nichts. Denn wir wissen, dass die halt eben auch nicht nur auf diesen Catspur-Kanal wirken, sondern auch auf ganz viele andere Proteine in Nervenzellen und so weiter. Das heißt, da würde ich keinem empfehlen, diese Wirkstoffe zu schlucken, die wir hier im Labor so als Werkzeuge einsetzen.
Denn das Endprodukt, also ein potenzielles Verhütungsmittel, muss sehr viel mehr können als die Substanzen, die im Labor ausprobiert werden. Der Wirkstoff darf zum Beispiel tatsächlich nur vor Ort, also in den Spermien, wirken. Er darf nicht toxisch sein, keine anderen Zellen oder Organe in Mitleidenschaft ziehen und auch keine schweren Nebenwirkungen verursachen. In der Regel dauert es viele Jahre, bis so ein Wirkstoff identifiziert werden kann. Deshalb hat sich das Münsteraner Forschungsteam mit Pharmakologen und Biochemikerinnen von anderen Universitäten zusammengetan und sich mit diesem Projekt auf die Ausschreibung vom Bundesforschungsministerium beworben. Timo Strünker ist zuversichtlich, dass es mit dieser Förderung möglich sein wird, die entscheidenden nächsten Schritte zurückzulegen, um ein Verhütungsmittel für den Mann zu entwickeln. Und das ist dringend nötig, denn die Akzeptanz von Pille, Kondom und Co. schwindet in der Bevölkerung von Jahr zu Jahr. Das zeigen nicht nur verschiedene Umfragen, sondern auch ein Symposium, das das Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie in Münster im Herbst 2024 veranstaltet hat, erzählt Timo Strünker.
Und da sind uns wirklich nochmal die Augen aufgegangen, dass diese Idee, dass das Thema Verhütung ja in der Gesellschaft vom Prinzip als gelöst erscheint, aufgrund der Pille für die Frau, dass man das gar nicht braucht, das ist ein Tool, das ist genau das Gegenteil.
Eine Einschätzung, die sich mit der Erfahrung des Andrologen Professor Armin Suave vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg deckt.
Aus meiner Sicht hat es schon zugenommen, dass Männer bereit sind, für die Verhütung selber was zu tun, abseits von Kondom. Ja, also es gibt Männer, die dann sagen, okay, ich möchte nicht, dass meine Frau die Pille nimmt. Das kommt ganz häufig. Weil zum Beispiel der Mann auch sagt, so meine Frau hat das jetzt jahrelang genommen und jetzt möchte ich eben mich einbringen für die Familienplanung und für die Verhütung. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren, finde ich, zunehmend sehe.
Am Universitätsklinikum Eppendorf wird nicht an neuen Verhütungsmitteln geforscht, aber Armin Suave verfolgt das Thema mit großem Interesse. Auch, weil es für die meisten seiner Patienten wichtig ist. Der Androloge findet, es ist höchste Zeit dafür, endlich eine echte Alternative zur Pille für die Frau zu entwickeln. Mindestens genauso sicher, mit wenig Nebenwirkungen, aber genauso unproblematisch in der Anwendung. Die Gesellschaft heute sei anders als vor 65 Jahren und wolle deshalb auch anders verhüten.
Ich glaube einfach, die Pille für die Frau wurde erfunden, weil man vor vielen Jahrzehnten vielleicht einfach eher noch so war, dass man sagte, Verhütung ist Frauensache.
Und noch etwas kann erklären, warum damals eine Pille für die Frau und nicht für den Mann entwickelt wurde. Rein biologisch erschienen die Abläufe bei der Frau leichter beeinflussbar als beim Mann. Während der Körper der Frau eine Eizelle pro Monat reifen lässt, sind es beim Mann allein in einer Stunde rund 3 bis 4 Millionen Spermien. Da lag es nahe, den Zyklus der Frau für manipulierbarer zu halten. Aber sicher waren auch traditionelle Rollenbilder bei der Entwicklung der Pille für die Frau ausschlaggebend. In den 1950er und 1960er Jahren durften Frauen zum Beispiel ohne die Zustimmung ihrer Ehemänner weder arbeiten noch ein Konto eröffnen. Wenig überraschend, dass die Pille deshalb zunächst auch nur verheirateten Frauen verschrieben wurde. Heute hat sich nicht nur unser gesellschaftliches Miteinander verändert und damit auch die traditionellen Rollenbilder, auch die Wissenschaft weiß mehr über die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und es ist klar, so wie sich der Körper der Frau mit Hormonen überlisten lässt, so klappt das auch beim Mann. Deshalb haben Forschende jahrelang daran gearbeitet, auch ein hormonelles Verhütungsmittel für Männer zu entwickeln. 2008 war es soweit. Professor Michael Zitzmann, Androloge am Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie am Universitätsklinikum in Münster, hat die Studie damals geleitet, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO initiiert worden war. In 8 Ländern weltweit hatten sich 400 Männer bereit erklärt, alle 8 Wochen einen Hormoncocktail aus Testosteron und verschiedenen Gestagenen gespritzt zu bekommen, um die hormonelle Empfängnisverhütung zu testen.
Und wir haben gesehen, dass 97% der Männer gar keine Spermien mehr hatten nach 8 Wochen. Und da konnten sich dann alle drauf verlassen. Der Rest hatte noch unter 1 Million Spermien. Die durften auch mitmachen. Und letzten Endes gab es von diesen 400 Paaren dann 4 Schwangerschaften. Das waren dann die Partnerin der Männer, die noch ein paar Spermien hatten. Dann konnte man sagen, wenn das Medikament zu 97% eine Art Spermie erzeugt, dann gibt es auch keine Schwangerschaft. Dann ist das viel sicherer als die Pille für die Frau. Und wenn es nicht klappt, zu 3% noch ein paar Spermien da sind, dann ist es so sicher wie ungefähr die Pille.
Die Verhütungsspritze hat also so zuverlässig wie die Antibabypille vor Schwangerschaften geschützt. Das war die gute Nachricht. Die schlechte? Rund 10% der Männer berichteten von Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme, Nachtschweiß oder depressiven Verstimmungen. Bei manchen verschwand die Libido komplett, bei anderen stieg sie deutlich an.
Das war das Ende dieser Studie, wobei man ja sagen muss, das sind auch Nebenwirkungen, die Frauen mit der Pille bekommen und zwar zu der gleichen Rate, mit dem gleichen Ausmaß. Und dann, wenn eine Frau die Pille nimmt, dann setzt sie die ab, wenn sie solche Probleme bekommt und macht was anderes. Das könnte man genauso gut für die Männer sagen. Probiert's aus, 90% mehr haben gar nichts gemerkt und es war gut. Und wenn es nicht geklappt hätte, hätten sie einfach aufhören können.
Aber stattdessen wurde die gesamte Studie 2011 abgebrochen. Bis heute hält Michael Zitzmann diesen Schritt für übereilt. Denn gerade beim genaueren Blick auf die Nebenwirkungen gibt es einige Ungereimtheiten. Zum Beispiel die, dass die Nebenwirkungen regional extrem unterschiedlich verteilt waren. In einigen Ländern nahmen Männer an Gewicht zu, während sie in anderen Ländern vermehrt mit Depressionen zu kämpfen hatten. Diese regionalen Unterschiede wurden aber nicht genauer untersucht, sondern stattdessen die ganze Studie beendet. Seither verfolgt keine Wissenschaftlerin, kein Wissenschaftler mehr, das Projekt einer Hormonpille für den Mann. Dabei wäre sie, wie auch die Pille für die Frau, sicherlich für manche Männer in Frage gekommen. Trotzdem wird zum Beispiel in den USA weiter daran geforscht, ein hormonell wirksames Verhütungsmittel für den Mann zu entwickeln. Dort laufen zurzeit klinische Studien mit Hormongel. Ergebnisse dazu stehen aber noch aus. In Deutschland geht die Verhütungsmittelforschung einen anderen Weg. Verhütung für den Mann soll ohne Hormone erreicht werden, das ist das Ziel. Nicht nur wegen der gescheiterten WHO-Studie, sondern auch deshalb, weil es vor allem bei jungen Menschen starke Vorbehalte gegen die Einnahme von Hormonen gibt. Deshalb suchen hiesige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach molekularen Angriffspunkten, um die Spermien selbst oder deren Entwicklung zu stören. In München beispielsweise forscht das Team von Arthur Meyerhofer, Professor für molekulare Anatomie an der Ludwig-Maximilians-Universität, an der sogenannten Spermatogenese. Der Begriff bezeichnet die allererste Entwicklungsphase der Keimzellen im Hoden, in der aus den Vorläuferzellen echte Spermien werden können.
Wir arbeiten jetzt nicht selbst direkt an Spermien, sondern wir arbeiten an Zellen, die sozusagen einen Beitrag liefern für die Bildung der Spermien. Die Zellen, das sind die sogenannten peritubulären Zellen, also Samenkanälchen. Und das sind praktisch röhrenförmige Strukturen, die im Hoden vorliegen, in denen jetzt die Keimzellbildung, die Spermatogenese, abläuft.
Arthur Meyerhofer und sein Team haben entdeckt, dass diese Samenkanälchen einerseits verschiedene Botenstoffe produzieren, die unabdingbar dafür sind, dass sich die Keimzellen tatsächlich zu vollständigen Spermien entwickeln. Und andererseits bewegen sich diese Samenkanälchen, sie können sich zusammenziehen.
Und das ist natürlich jetzt etwas sehr Wichtiges, wie wir glauben, für den Spermientransport. Und auch hier kamen wir von der Beobachtung bei der Situation des infertilen Mannes. Da konnte man nämlich sehen, dass diese Zellen ihre Proteine, die für die Kontraktion verantwortlich sind, verlieren. Und daraus kann man jetzt natürlich umgekehrt den Schluss ziehen. Könnten wir die Kontraktion dieser Zellen beeinflussen, dann könnten wir auch den Spermientransport beeinflussen. Und damit zumindest, wie ich glaube, einen wichtigen Beitrag zu liefern, dass keine Spermien im Ejakulat dann auftauchen.
Würde das durch eine zielgerichtete Intervention gelingen, den Spermientransport in dieser ganz frühen Phase noch im Hoden zu stoppen, hätte dieser Ansatz möglicherweise das Zeug dazu, den Grundstein für ein innovatives Verhütungsmittel für den Mann zu legen. Bis es soweit ist, muss allerdings noch einiges an Forschung passieren. Dafür reicht die Finanzierung durch die Universitäten aber in der Regel nicht aus. Deshalb hat sich auch Arthur Meierhofer mit einem interdisziplinären Team beim Bundesforschungsministerium um eine Forschungsförderung beworben. Denn, wie in Münster, geht es auch in München jetzt darum, gemeinsam mit anderen Forschenden Wirkstoffe zu identifizieren und zu testen, mit denen die Spermien oder die Spermienreifung direkt angegriffen werden kann. Auch der dritte Ansatz, den ich bei dieser Recherche kennengelernt habe, steckt noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen, ist also noch Grundlagenforschung. Aber auch er ist vielversprechend, denn auch in Bonn haben Forschende einen potenziellen Angriffspunkt entdeckt, um Männer bzw. deren Spermien zielgerichtet unfruchtbar zu machen.
Also wir haben vor ungefähr 10 Jahren begonnen, uns für die Strukturproteine in Spermien zu interessieren. Und zwar ist bei der Spermienreifung im letzten Drittel kommt es zu der sogenannten Spermiogenese. Das ist die Phase, wo aus einer rundlichen, dicklichen, unansehnlichen Zelle eine lange, schlanke, aerodynamisch fitte Zelle wird.
Erklärt Professor Hubert Schorle, Keimzellforscher am Universitätsklinikum in Bonn. Damit das Spermium den Weg durch den weiblichen Körper erfolgreich zurücklegen kann, braucht es eine ideale Ausstattung. Wie ein Sportler, der fit, trainiert und gesund sein muss. Und diese ideale Ausstattung erhält die Samenzelle durch die Aktivität bestimmter Gene. Fehlen diese oder werden sie zerstört, bleiben die Samenzellen in ihrer Reifephase im Hoden unvollständig. Und, um im Bild des Sportlers zu bleiben, sie haben nicht genug Muskeln oder sind richtiggehend krank. Das konnte Hubert Schorle mit seinem Team zunächst in Tierversuchen zeigen und dann in der Petrischale.
Es ist so, dass im Spermienaufbau diese Spermiogenese ein sogenanntes Akrosom ausbildet. Das ist ein, ich würde sagen, mit Protein gefüllter Sack an der Spitze des Kopfes, der dafür sorgt, dass das Spermium in die Einzelle eindringen kann. Wenn Sie sich so einen Wasserballer anschauen mit der Mütze auf dem Kopf, so ähnlich ist es bei einem Spermium. Und wenn Sie das stören, dann verrutscht dieses Köpfchen oder ist nur in Fragmenten da.
Und das hat zur Folge, dass das Spermium defekt ist und damit unfruchtbar. Deshalb halten Hubert Schorle und sein Forschungsteam es für plausibel, die Ausbildung des Akrosoms, also bildlich gesprochen die Mütze auf dem Kopf der Samenzelle, mit chemischen Wirkstoffen zielgerichtet zu zerstören. In Tierversuchen konnten die Gene, die diese Entwicklung aktivieren, ausgeschaltet werden. Gelänge das auch bei Menschen, könnte daraus in einem nächsten Schritt möglicherweise ein Verhütungsmittel werden. Vielleicht sogar einsetzbar für beide Geschlechter. Auch deshalb hat sich Hubert Schorle mit einem interdisziplinären Team um die Forschungsförderung vom Bundesforschungsinstitut beworben.
Wenn ich so etwas habe, das ist so mein Traum, wäre es egal, ob der Mann oder die Frau diese Pille nimmt, weil der spontane Kontakt mit dem Spermium selbst das Spermium inaktivieren würde. Und dann ist es egal, wo sich das Spermium in dem Moment befindet.
Noch sind die nicht hormonell wirksamen Ansätze für ein männliches Verhütungsmittel weit von der Praxis entfernt. Die entsprechenden Wirkstoffe müssen erst gefunden und dann getestet werden. Das kann Jahre dauern. Aber nach Jahren des Stillstands geht es in der Verhütungsforschung endlich voran. Potenzielle molekulare Ansatzpunkte, um ein Verhütungsmittel für den Mann zu platzieren, sind identifiziert. Und wenn die Forschung nicht nach 3 Jahren eingestellt wird, solange soll sie nämlich jetzt zunächst unterstützt werden, und wenn das Thema auch auf der politischen Agenda bleibt, dann werden davon sicherlich in Zukunft alle Menschen profitieren können, die im reproduktiven Alter sind. Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema verhinderte Verhütung. Kommt je die Pille für den Mann? Mein Name ist Daniela Remus.